Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hola y bienvenidos zum letzten Onda Info in diesem Jahr. Die Onda-Redaktion verweilt über Weihnachten geschlossen in der Karibik und wird an Neujahr den Feierlichkeiten zum 8. Jahrestag der zapatistischen Erhebung in Chiapas bzw. dem 43. Jahrestag der kubanischen Revolution beiwohnen. Mit diesen Themen wird sich auch das heutige Onda Info beschäftigen.
Seit einem Jahr regiert der Westernstiefelträger Fox in Mexiko. Er nimmt für sich in Anspruch, mit einer neuen Chiapas-Politik den Konflikt beilegen zu können. Menschenrechtsgruppen ziehen dagegen eine andere Bilanz.
Mit den Menschenrechten in Kuba beschäftigen sich seit mehr als 40 Jahren die USA. Das führt regelmäßig dazu, dass sich die Vereinten Nationen mit deren eigenwilliger Interpretation des Schutzes von Menschenrechten befassen müssen. Ende November wurde zum 10. Mal in Folge die Blockade gegen Kuba von der UNO verurteilt.
Argentinien, das einst vom IWF hochgelobte Schwellenland am Rio Grande, treibt auch ohne Wirtschaftsblockade in ein wirtschaftliches Desaster. Wer kann, verlässt das Land oder versucht zumindest sein Geld, sofern er noch welches hat, außer Landes zu bringen. Zu den Ursachen äußert sich der Wirtschaftswissenschaftler Salvador Treve von der Universität Córdoba.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Vicente Fox wurde vor einem Jahr vom Coca-Cola-Manager zum Präsidenten Mexikos befördert. Er ist der erste mexikanische Präsident seit 71 Jahren, der nicht der Partei der institutionalisierten Revolution PRI angehört. Inzwischen hat Fox die Realität eingeholt. Zustimmung ist rar geworden, Kritik dafür umso häufiger. Nach Meinung vieler Beobachter hat Fox zu viel versprochen und die Lage im Land auch noch schön geredet, als Rahmenbedingungen längst andere waren. Die wirtschaftliche Situation des Landes hat sich im letzten Jahr verschlechtert und für den Großteil der mexikanischen Bevölkerung, der in Armut lebt, zeigen sich keine Perspektiven, wie sich die Lage verbessern könnte. Egal ob beim Chiapas-Konflikt oder bei Menschenrechtsverletzungen, Fox fällt auf durch große Worte, denen kaum Taten folgen. Mit markigen Formulierungen reagierte der Präsident auf den kürzlich vorgelegten Bericht der mexikanischen Menschenrechtskommission zur Aufklärung von Verbrechen unter der alten Regierung.
Wir zeigen, dass die Annahme falsch ist, man müsse zum Fortschritt für das Vaterland das Recht missachten. Dass die Annahme falsch ist, man käme zu einer Einigung, wenn man die Wahrheit verschweigt. Wo das Gesetz herrscht, gibt es keine Heimlichtuerei.
Donde impera la ley, no hay discrecionalidad.
Vertreter von Menschenrechtsgruppen haben den Bericht jedoch kritisiert, weil weder der Ort von Verbrechen noch die Verantwortlichen für die Morde namentlich genannt werden. Der Bruder des Guerillakämpfers Lucio Cabañas.
Faltaron los nombres.
Es fehlen die Namen. Die Familie Cabañas fordert Gerechtigkeit.
Justicia.
Die Menschenrechtssituation, der sich Fox besonders annehmen wollte, ist wieder zu einem wichtigen Thema geworden. Im Oktober wurde die Anwältin Digna Ochoa in Mexiko-Stadt ermordet und es gab Todesdrohungen gegenüber weiteren Menschenrechtsaktivisten. Der Historiker André Aubry zieht eine negative Bilanz des Jahres.
Lo que revela lo de Digna Ochoa es que en México el primero de diciembre hubo alternancia en el poder, pero de ninguna manera transición a la democracia.
Der Mord an Digna Ochoa deckt es auf. Am 1. Dezember 2000 gab es zwar einen Machtwechsel, dieser beinhaltete aber keinen Übergang zur Demokratie. Die Köpfe sind andere, aber die Bürokratie und die Maschinerie der PRI-Institutionen sind dieselben wie vorher. Sie funktionieren nach demselben Muster wie die letzten 70 Jahre unter der PRI-Regierung. Das ist sehr beunruhigend.
La maquinaria estatal está en manos de los de antes que reaccionan según la vieja rutina de 70 años del régimen del PRI. Entonces esto es muy preocupante.
Anstelle den Fall Ochoa zum Anlass für ein energisches Vorgehen gegen Menschenrechtsverletzungen zu nehmen, versuchen die staatlichen Institutionen, Verantwortung wegzuschieben. Obwohl alles auf einen politisch motivierten Mord an der seit Jahren bedrohten Digna Ochoa hindeutet, spricht Fox von einem gewöhnlichen Verbrechen. Auf die mögliche Verwicklung von Sicherheitskräften reagiert er mit der Warnung vor voreiligen Beschuldigungen. Der Tonfall aus Regierungskreisen lässt wirkliche Betroffenheit bis heute vermissen. Selbst die von Fox ernannte Sonderbotschafterin für Menschenrechte, Marie-Claire Acosta, nahm nur als Privatperson an der Begräbnisfeier für Ochoa teil. Für den Rechtsanwalt Federico Anaya, Mitglied der Menschenrechtsorganisation Fray Bartolomé de las Casas aus dem Süden Mexikos, stand Digna Ochoa für die Verteidigung der zivilgesellschaftlichen Freiheiten.
Digna zum Beispiel hatte ein unheimliches Misstrauen gegenüber den mexikanischen Justizbehörden. Sie repräsentierte die rechtliche Verteidigung gegen die Übergriffe seitens des mexikanischen Staates. Sie stand für die Transformation der Zivilgesellschaft vom politischen Aktivismus hin zur Professionalisierung. Der Tod von Digna ist auch ein Hinweis, dass wir alle sehr verantwortlich damit umgehen müssen, wo wir uns engagieren. Das ist die größte Lektion ihrer Ermordung.
Und Chiapas? Die Gesetzesinitiative für die Selbstbestimmungsrechte der Indigenas ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht. Die Chancen auf eine friedliche Lösung des Konfliktes zwischen Regierung und Zapatisten sind nach der Verabschiedung des Gesetzes eher geringer als größer geworden. Die Zapatisten haben sich wieder zurückgezogen und es bleibt abzuwarten, wann und wie es wieder zu offenen Auseinandersetzungen kommt. Für den rechten Parlamentarier der Partei der Nationalen Allianz, PAN, Samuel Fraustro, ist die Sache klar.
Wir befinden uns in einem Kriegszustand. Ich weiß nicht, ob Markus dem Land gut oder schlecht getan hat oder wie gut er für die Indios war, die er vertreten hat. Was ich weiß, ist, dass wir Krieg haben, auch ohne Kugeln. Und das schreckt die Investoren ab. Und was dieses Land braucht, sind Investoren aus dem In- und Ausland, für Indios und für Nicht-Indios. Markus hat das verhindert und er stand nie mit der Regierung in Kontakt. Die UNO-Vollversammlung hat im November das 10. Mal in Folge mit deutlicher Mehrheit gegen die von den USA verhängte Kuba-Blockade gestimmt. Die von 167 Ländern verabschiedete Resolution fordert ein Ende des seit 40 Jahren bestehenden Handelsembargos. Lediglich die USA selbst, Israel und die Marshallinseln stimmten dagegen. Nicaragua, Litauen und Mikronesien enthielten sich. Der kubanische Außenminister Felipe Pérez Roque sieht das Abstimmungsergebnis als deutliche Unterstützung Kubas im Kampf gegen das Embargo. Er hofft, dass die Resolution dieses Mal nicht wie in den letzten Jahren im Sande verläuft. Der mexikanische Botschafter bei der UNO, Jorge Eduardo Navarrete, begründet die Entscheidung seines Landes wie folgt.
Das Embargo gegen Kuba muss beendet werden. Mexiko beklagt die negativen Auswirkungen, die die wirtschaftliche, finanzielle und Handelsblockade gegen Kuba auf das kubanische Volk hat.
Laut dem kubanischen Außenminister Pérez Roque, der die Resolution in der UNO-Vollversammlung einbrachte, habe das Embargo Kuba in den letzten 40 Jahren einen ökonomischen Schaden von über 70 Milliarden US-Dollar zugefügt. Wirtschaftliche und menschliche Verluste durch militärische Aggressionen, Sabotage und Terrorakte sind nicht mit einbezogen. Roque fordert hierfür Entschädigungen von den Vereinigten Staaten, deren Beweggründe er auf der UNO-Vollversammlung darlegte.
El bloqueo se mantiene por razones de política interna en los Estados Unidos.
Die Blockade wird aus innenpolitischen Interessen in den Vereinigten Staaten aufrechterhalten. Es heißt, die Minderheit, die sich für eine Aufrechterhaltung des Embargos einsetzt, ist wichtig für die Wahlen. Und sie stellen sich mit ihrem Geld und ihrem Einfluss jeder Veränderung entgegen. Es heißt, so sei nun einmal die Politik in den USA und dass man diese Regeln akzeptieren müsse. Ich frage mich, kann das ein Grund sein, ein ganzes Volk durch Hunger und Krankheit zu erdrosseln?
El intento de rendir a todo un pueblo mediante el hambre.
Im Namen der Europäischen Union kritisierte der belgische Abgesandte in diesem Zusammenhang die Einmischung der USA in die Angelegenheiten anderer Länder. Doch auch der US-amerikanische Botschafter James Cunningham drückte seine etwas eigenwillige Solidarität mit Kuba aus.
Herr Vorsitzender, die USA stellen sich gegen die Resolution. Unser Embargo gegen Kuba ist eine bilaterale Handelsangelegenheit und keine Frage, die die Hauptversammlung etwas angeht. Wir verbieten keinem anderen Land, Handel mit Kuba zu betreiben. Dies ist eine Entscheidung, die zum Wohle des kubanischen Volkes fällt.
Argentinien war das am besten entwickelte Land Lateinamerikas. Doch seit 4 Jahren steckt es in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Der Schuldenberg beträgt 132 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Es gibt kein Geld, keine Kredite und keine soziale Sicherheit. Der Wirtschaftswissenschaftler Salvador Treve, Professor an der Universität von Córdoba, beschreibt die ökonomische Situation in Argentinien.
Die Idee ist, dass es zwei Argentinien gibt. Eines bis 1975 und das andere danach. 1975 gab es zwischen den Reichsten und den Ärmsten ein Verhältnis von 1 zu 8. 1990 war das Verhältnis 1 zu 15. Und heute ist es 1 zu 32. Es gibt eine Konzentration des Reichtums bei 10% der Bevölkerung, die über 47,5% des nationalen Einkommens verfügen. Dadurch ist der interne Markt stark geschwächt worden. Die breite Mittelklasse, die bisher die argentinische Wirtschaft charakterisierte, ist inzwischen verarmt. Heute haben 10% der Bevölkerung eine sehr hohe finanzielle Kapazität. Diese 10% konsumieren aber nicht. Und 90% der Bevölkerung sind verarmt. Unter diesen Bedingungen sind die nationale Industrie und der Binnenmarkt kontinuierlich geschwächt worden.
En estas condiciones, la industria nacional y la actividad interna se ha deteriorado progresivamente.
Die Hoffnung, dass sich ihre Situation verbessert, haben viele Argentinier inzwischen aufgegeben. Der einzige Ausweg, die Ausreise nach Westeuropa oder in die USA. In Argentinien werden heute pro Tag 4.000 Anträge auf einen Reisepass gestellt. Das sind über 1 Million innerhalb des laufenden Jahres. Trocken kommentiert der Leiter der argentinischen Passbehörde Alvarez: Alle wollen das Land verlassen. In La Plata, südlich von Buenos Aires, kann man für 50 Dollar jemanden anheuern, der in Vertretung vor dem italienischen Konsulat stundenlang Schlange steht. Ratgeber oder private Kurse wie »Was man wissen muss, um legal in Europa zu leben« oder »Wie finde ich Arbeit in Miami« haben Hochkonjunktur. Viele versprechen sich vom Besitz eines europäischen Passes den Ausweg aus der Misere. Die Menschen ziehen in Regionen, wo es Arbeitsplätze gibt. Doch je mehr Menschen kommen, desto billiger müssen sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Profitieren tun internationale Konzerne, die zunehmend in solchen Regionen produzieren. Trotz zahlreicher Demonstrationen und Streiks kam es in Argentinien noch nicht zu schweren sozialen Unruhen. Professor Salvador Treve bemerkt lakonisch:
Mire, yo suelo insistir que siempre hay un peldaño más abajo. Argentina está mejor que Bolivia.
Immer gibt es jemanden noch weiter unten. Argentinien geht es besser als Bolivien. Bolivien geht es besser als Nigeria. Und Nigeria besser als Äthiopien. Leider gibt es immer noch eine schlimmere Situation als die aktuelle. Was in Argentinien die letzten 25 Jahre passiert ist, beweist das. Hätte es einen harten Fall in 1 oder 2 Jahren gegeben, wäre die gesellschaftliche Reaktion einigermaßen heftig gewesen. Da dies aber ein abgestufter Prozess war, wurden die Reaktionen in Teilbereichen absorbiert. Aber heute ist 1 von 4 Personen arbeitslos. Bis wann das Ganze weitergehen kann, ohne dass es eine soziale Erhebung gibt, kann wirklich niemand voraussehen.
Continuar sin que haya una eclosión social, realmente nadie lo puede suponer.
In der vergangenen Woche gab es in Washington Verhandlungen zwischen der argentinischen Regierung und dem Internationalen Währungsfonds IWF. Es ging um die Auszahlung eines neuen Hilfskredites für Argentinien in Höhe von umgerechnet 2,76 Milliarden Mark. Die Bewilligung des Kredites war an die Umsetzung eines strikten Sparprogramms der Regierung von Buenos Aires geknüpft. Der IWF hatte die Auszahlung des Kredites zunächst gestoppt, da er die Umsetzung der Wirtschaftsreformen in Argentinien als unzureichend empfand. Der Streit ist inzwischen beigelegt. Der argentinische Wirtschaftsminister versprach, sofort mit der Umsetzung der Sparmaßnahmen zu beginnen. Sie betreffen vor allem den öffentlichen Sektor. Die argentinische Wirtschaft zu dollarisieren, hält der Wirtschaftswissenschaftler Treve jedoch für den falschen Weg.
Die Dollarisierung oder eine Neubewertung des Peso lösen keines der ökonomischen Probleme in Argentinien. Argentinien muss seine Dynamik des Wachstums zurückgewinnen. Und keine der beiden Alternativen kann die Probleme lösen, da sie nicht konjunktureller, sondern struktureller Art sind.
Ob Argentinien in den nächsten Jahren einen Ausweg aus der Krise findet, bleibt ungewiss. Interesse daran haben dürften nicht nur die Länder Lateinamerikas. Ein Zusammenbruch Argentiniens hat Auswirkungen auf den gesamten Weltmarkt. Eine der Folgen der Globalisierung.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.